Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo.
Hallo Sebastian, liebe Grüße an dich, ans heimatliche Leipzig.
Ich grüße dich auch und wünsche dir ein gesundes neues Jahr.
Bis jetzt ist es das noch.
Noch. Mhm. Spannende Zeiten und wir haben uns ja nicht hören lassen. Wir hatten ja irgendwie alle doch recht viel zu tun. Mhm. Bei mir war es ganz viel Kinderbetreuung und dann nebenbei versuchen, die Arbeit hinten anzustellen, und damit fällt eigentlich so ziemlich alles, was auch nur irgendwie in den Bereich von Hobby geht, worunter jetzt auch für mich auch dieser Podcast ja auch zählt. Fällt ja dann irgendwie so ein bisschen runter, was mir auch sehr leid tat, denn ich hatte eigentlich richtig Bock. Wir hatten ja auch schon ein paar Folgen besprochen, aber ich konnte sie auch gar nicht schneiden, gab gar keine Möglichkeiten für mich aktuell. Mhm. Und da ist noch ein bisschen was in Halde, da haben wir was vorproduziert, unter anderem mit meinem lieben Kollegen, dem Stefan. Mhm. Und das wäre eine erste Introduction für dieses Jahr, denn der Stefan wird dieses Jahr uns häufiger besuchen und ein fester Bestandteil auch mit von diesem Podcast mit werden. Das heißt also, wird mit integriert und wir schauen schon nach einem Film, den wir auch mal zu dritt besprechen können. Wie wir das jetzt schon gemerkt haben und ihr auch vielleicht schon gehört habt, ist es schon, ich finde es schade, wenn wir sozusagen diesen Space, den wir alle zwei Wochen eigentlich mal besetzt haben, nicht füllen können, obwohl eigentlich genügend Material da wäre, beziehungsweise Content und Gesprächslust vor allen Dingen. Und deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, dann kommt der Stefan mit dazu.
Ich finde es gut, die zwei Folgen waren es ja, glaube ich, die waren doch auch super, die ihr zusammen gemacht habt. Und vielleicht klappt es ja sogar mal zu dritt, wie du schon gesagt hast.
Genau. Aber jetzt sind wir thematisch erstmal ganz woanders. Es ist Januar, Fred.
Es ist Japanuar, genau. Wie letztes Jahr hast du einen japanischen Film vorgeschlagen, passend zum Japanuary, und der mir vorher auch noch gar nichts gesagt hat, und zwar Miss Zombie.
Genau, die Empfehlung, die kam in dem Fall auch von einem lieben Hörer, hier unbekannterweise, wir will ja keine Namen nennen, aber er selber ist Radiomoderator unter anderem und hatte mich auf den Film nochmal darauf aufmerksam gemacht. Der stand schon sehr lange auf meiner Watchliste und er fragte mich, was ich denn eigentlich von dem Film halte, und noch kurz nachgeschaut, und dann sah ich auch schon, oh, ein japanischer Film. Ich habe immer gedacht, irgendwie südkoreanisch, aber nein, japanisch. Und damit ist er automatisch in unseren Japanery reingerutscht. Und
sehr gut.
Den wollen wir heute besprechen.
So ist es. Der Film ist von 2013, glaube ich. Und ist ein komischer Mix aus Arthouse-Movie und Zombie-Film. Also ein Arthouse-Movie mit Zombies eher als ein Zombie-Film im Arthouse-Stil. Ja, und moralisch abgründig.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Um was geht's denn eigentlich in Miss Zombie, Fred?
Gut, schau mal, ob ich das noch zusammenkriege. Der Film fängt an mit einem telefonierten Geschäftsmann, der erzählt, dass er da eine Ware irgendwie unterbringt, die dann zu jemand geschickt hat, die ist unterwegs und sollte erstmal ein bisschen gelagert werden, weil bei ihm sich irgendwas verzögert, und er läuft hinter einem Gitter lang, scheinbar sogar eingesperrt in einem Gitter, und wenn er sich umdreht, sieht man eine Bisswunde am Hals. Zusammen mit dem Titel kann man sich schon ein bisschen was denken. Dann schneidet der Film um auf ein sehr gepflegtes Familienbild, also ein Familienheim, wo die Familie um ein Art Päckchen drum steht, eine riesige Kiste, die dann enthüllt wird, und da ist ein Käfig, wo eine Frau drin ist. Und wie sich herausstellt, ist diese Frau ein Zombie und ist dann wohl das besagte Päckchen, die besagte Lieferung. Und dann gibt es da so ein kleines Kit dazu, ein Zombie-Kit, wo ein Zettel drin steht, der Beipackzettel zu der Frau, wo einem so ein sozusagen die das Worldbuilding da nahegebracht wird, also die Theorie dahinter, also wie Zombies in diesem Film funktionieren. sind Zombies wohl, je nachdem wie stark dieser Virus, der sie zu Zombies macht, ausgeprägt ist, relativ handzahm, solange man sie nicht mit Fleisch füttert. Und falls mir das doch mal passiert, liegt dem Zombie-Kit auch gleich noch eine Knarre bei, damit man auch das Problem lösen kann. Sonst könnte es tödlich enden. So fängt der Film an und dann entspinnen sich nach und nach ganz tiefe menschliche Abgründe um dieses Zombie-Haushalt ringsrum und wie sie agiert und wie die Menschen herum auf sie reagieren und interagieren und was sich dann in diesem Beziehungsgeflecht entwickelt und schließlich hochdramatisch endet.
Mhm, genau. Die Grundprämisse ist wirklich sehr spannend, domestizierte Zombies sozusagen als Haustiere zu halten. Und das wird auch im Film kurz thematisiert, wie du sagtest schon, die wird ja dorthin geliefert in so einem Käfig, dann meldet sich dann auch noch der Bürgermeister, der dort ganz kurz seine Bedenken halt einfach äußert, ne, am Ende sind ja trotzdem, jemand Infiziertes halt und könnte das ja halt auch mit rumschleifen und daraus sehen wir dann eben halt auch ganz gut die Familienkonstellation, um die es eigentlich geht, wo der Film auch angesiedelt ist, in der Villa, irgendwo sehr weit am Fuße des Fujiyama, den sieht man immer so im Hintergrund.
Genau.
Scheint also auch Besserverdiener zu sein, der ist irgendwie Arzt oder so und die haben einen Sohn, also er hat eine Frau und einen Sohn und ein paar Angestellte und das ist wohl eine riesengroße Villa mit einem großen Garten noch mit dran und ja, das Setting ist auch noch ganz wichtig für den Film, wie ich finde. Weil der sich ja eigentlich zu einem Großteil eigentlich nur dort in dieser Villa abspielt.
Ja.
Genau. Ja, und dann nimmt der Film dann so seinen Lauf. Ganz kurz vorab noch, hast du jemals irgendwann mal irgendwas wie diesen Film gesehen?
Nee. Also es gibt Sachen, woran er mich erinnert, ich finde in seine in den absurden Situationen und wie die Menschen, also der Film ist ja sehr ruhig, das haben wir noch nicht gesagt, er hat eine sehr langsame Erzählgeschwindigkeit, lange Einstellung, die Menschen reden gar nicht so viel in dem Film, es wird viel über Blicke und Bilder einfach erzählt und in dieser Schrägheit der Situation hat er mich manchmal an so skandinavische Filme erinnert, an diese typischen schrägen skandinavischen Filme. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass ich wirklich was direkt da reinschlägt, fällt mir gerade nicht ein.
Der hat auch eine sehr kalte Stimmung, was unter anderem natürlich auch an dem Schwarz-Weiß liegt. Der Film ist in Schwarz-Weiß.
Fast ausschließlich,
Konvertiert, genau. Der ist ja digital gedreht. Der ist mit Red-Kameras gedreht. Die haben hier den Film in einem anamorphischen Seitenverhältnis haben die den gedreht, aber haben trotzdem Spherical Lenses verwendet. Und das ist, wie ich finde, also das ist dieser Fake-Anamorphic-Look, also wo du eigentlich mehr oder weniger oben und unten was abschneidest vom Bild, um diesen Breitwand-Look zu erzeugen, der aber nicht durch das Objektiv selber generiert wird. Deswegen sage ich da immer Fake-Look. Finde ich, das passt zum Film. Und ich glaube, warum man keine anamorphischen Linsen genommen hat, ist offensichtlich bei dem Film. Denn der hatte sehr wahrscheinlich wenig Budget. Also das merkt man im Film irgendwie doch an. Der ist mit ganz viel Available Light, also mit Practical Lights gemacht worden. Wenig Licht gesetzt, sondern das Licht, was vorhanden ist, ist genutzt. Und das teilweise noch nicht mal gelenkt. Vielleicht hier kurz vorab, wenn man kein Licht hat, ist es trotzdem wichtig, Licht irgendwie abzuschirmen. Das heißt also, man nimmt schwarzen Stoff und hängt sozusagen entweder über oder neben den Schauspielern bestimmte Bereiche, hängt man eben halt schwarz ab.
Um Reflexion quasi, also dass das Licht zu sehr zurückstrahlt oder was, warum ist das?
Ganz genau, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Taschenlampe dein Apfel bestrahlst, und die Taschenlampe hat richtig viel Bums und ist recht groß, dann fällt sozusagen das Licht ringsrum, aber ich möchte ganz gerne nur eine einzige Seite vom Apfel gerne beleuchtet haben und den Hintergrund eigentlich auch nicht. Also muss ich die Seite, die ich sozusagen nicht ausgeleuchtet haben, wo ich die Reflexion nicht haben will von dem Licht, was von der Wand oder überall abgeht, mache ich da sozusagen ein bisschen schwarz drum. Das heißt also, die eine Seite ist ein bisschen heller, die andere ist ein bisschen dunkler und da haben wir sozusagen einen schönen Highlight-Roll-Off. Und das macht, es bringt sozusagen Tiefe ins Bild halt rein. Der Film macht das eigentlich auch gar nicht. Der hat auch teilweise auch Bilder mit drinne. Also die wirken halt auch platt, die sind richtig platt. Kommen wir vielleicht später noch mit dazu, aber man sieht hier den Film schon mal an. Also hier steht die Idee erstmal im Vordergrund und der visuelle Stil ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass eben halt, also gerade also digitales Color Grading kostet Geld, Lichtsetzen kostet Geld. Ich glaube, der Film ist bewusst in Schwarz-Weiß gedreht, weil es sich um die Story eigentlich drehen sollte und vielleicht auch noch die Trostlosigkeit darstellen soll. Wir kommen nachher nochmal drauf. Es gibt nämlich einen Moment, da ist doch mal Farbe im Spiel. Und da wollen wir mal kurz vielleicht dann drüber reden, ob ich mich jetzt hier irre oder ob der Regisseur das einfach sozusagen diese finanziellen Entscheidung sozusagen auch als kreativen Antrieb genutzt hat.
Ich finde, dass prinzipiell aber das Arthausige natürlich, also auch die das wie erzählt wird, auf jeden Fall schwarz-weiß sehr gut dazu passt, dass man dem Ganzen so einen Kunstlook gibt. Unabhängig vom jetzt, Budget hätte ich mich dafür vielleicht auch entscheiden können.
Ich habe da vielleicht ein schönes Beispiel und zwar konzipiere ich gerade ein Musikvideo und da ist es so, ich weiß, dass es aufwendig wird. Ich weiß sogar, dass es sehr aufwendig wird und ich weiß auch, dass, um einen bestimmten Look halt hinzubekommen, sollte es jetzt in der kalten Jahreszeit gedreht werden. Was mich einschränkt, denn ich kann nicht mit viel Crew arbeiten. Das heißt also, ich muss einen Großteil halt auch alleine machen. Habe maximal 1-2 Leute halt mit dabei, mit Drehgenehmigungen allen drum und dran. Und um Farbe reinzubekommen, also wirklich, den Look halt dafür hinzubekommen, das würde diesen Rahmen sprengen, weswegen ich auch von Anfang an gesagt habe, dieses Video wird schwarz-weiß. Also das war wirklich ein Bewusstsein, einfach so, okay, hier spare ich mir sozusagen bewusst einen Schritt und nehme das aber auch als stilistisches Mittel halt gleich, das Schwarz-Weiß. Okay. Ist auch eine gängige Praxis für Erstlingswerke bei Kurzfilmen zum Beispiel, weil die Story im Vordergrund steht und du trotzdem schaffst sozusagen, weil Licht zu bändeln ist schon mal das eine, das ist schon eine Herausforderung, also dass dass es gut aussieht und wenn dann aber noch Farbe noch mit ins Spiel kommt, kann man eigentlich eine Menge falsch machen, ganz besonders, wenn man eine kleine Crew ist und nicht viel Geld zur Verfügung hat.
Okay.
Gut. Also deswegen kann ich das irgendwie, könnte ich das nachvollziehen, aber wir haben es ja auch mit jemandem zu tun, der bis dato ja schon mindestens 20, wenn nicht sogar 25 Jahre lang eigentlich schon im Geschäft ist, sich eigentlich auskennen müsste. Deswegen ist es sehr schwer, aber kommen wir nachher noch hin. Ja. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich auch wieder auf diesen Punkt zurückkomme.
Okay.
Okay, steigen wir mal in den Film ein. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, das Zombie-Paket ist jetzt nur auch angekommen und uns werden die verschiedenen Charaktere hier ein bisschen vorgestellt. Dieser Zombie, gespielt von Ayaka Komatsu, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, und das wird uns wahrscheinlich auch noch bei den anderen Namen auch noch gehen, dass wir die wahrscheinlich falsch aussprechen, nehmt uns das bitte nicht übel. Die Rolle heißt Sarah, also diese, ja genau, also wenn wir im Film jetzt von Sarah reden, meinen wir tatsächlich die Miss Zombie. Wir sehen ganz viel aus ihrer Perspektive oder beziehungsweise
wir begleiten sie sehr viel.
Der Film setzt da schon das Tempo für den Film. Der Film geht 85 Minuten, eigentlich sehr kurz. Er fühlt sich aber mindestens fast doppelt so lang an, gefühlt, wirklich nur gefühlt. Also fühlt sich eher wie so ein 2-Stunden-Film an.
Der ist, wie ich schon gesagt habe, sehr langsames Erzähltempo und da muss man sich erstmal drauf einstellen. Ich prinzipiell habe da nichts dagegen. Ich mag auch langsam erzählte Filme. Bei dem Film war es mir tatsächlich eine Spur zu langsam. Vielleicht, weil irgendwas gefehlt hat, um mich da reinzuziehen.
Ich fand das auch spannend. Es hat bei mir erst so nach 20, knapp 30 Minuten erst Klick gemacht, dass der Regisseur hier, der Hiroyuki Tanaka, unter seinem Pseudonym Sabu, dass der uns sozusagen in diese Welt von Sarah einführen wollte, also wie nimmt sie die Welt wahr, das ist alles langsam und das wird noch unterstreicht mit durch fehlenden Soundtrack und einer, wie ich finde, starken Sounddesign.
Genau,
also einprägendes Sounddesign.
Genau, ganz fiese, also es wird sehr viel mit Geräuschen gearbeitet, gerade wenn die Sarah da monoton immer wieder den Boden schrubbt, wird dieses Schrubbgeräusch richtig in den Vordergrund und immer anschwellend oder ihr schlurfter Gang ist mitunter das Einzige, was dann Menschen hören im Hintergrund und was wir hören und Musik kommt nur ganz, ganz selten zum Einsatz und auch sehr minimalistisch. Ja.
Genau. Und der Film gibt sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen Mühe, so ein bisschen den Alltag der Familie und auch den neuen Alltag von Sarah hier uns darzustellen. Mhm. Wie wir schon sehen, das ist ein bisschen hierarchisch. Der Vater geht als Arzt arbeiten. Die Frau kümmert sich eigentlich den ganzen Tag irgendwie so um so ein paar Sachen wie ein bisschen Haushalt und dann irgendwie draußen irgendwie immer irgendwelches Laub wegfegen. Mhm. Und der kleine Sohn springt mit einer Polaroid-Kamera rum und fotografiert viel und springt da halt rum. Dann sind da noch so ein paar Mitarbeiter, so Garten- oder Haushelfer, die bauen da im Hinterhaus, bauen die da irgendwie so ein, ich weiß nicht, irgendwas, mauern die da irgendwie, die scheint auch ziemlich lange dran rumzudoktern. Und da gibt es einen Fliesen, ein Naturfliesenboden, irgendwie so ein Natursteinboden. Und das wird die Aufgabe von Sarah in diesem Film werden. Die Mutter überreicht ihr eine Bürste, sodass sie diese Fliesen blank schrubben soll. Mhm. Das ist die Aufgabe. Und ich finde, dieses Bild, diese hockende Sarah, die ist ja dann auf allen Vieren und schrubbt dann diese Fliesen. Und das ist immer A, die Geräuschkulisse von diesem Schrubben und dann diese mechanische Bewegung, die sie dann halt immer dabei halt macht. Das ist dieses sich wiederholende Bild, ich glaube, das ist auch das Bild, was der Regisseur auch bei uns so, auch so hinterlassen will, sozusagen, dass dieses Mechanische sozusagen von diesen Zombies, dieser langsame, schwerfällige, uns damit verdeutlichen will und gleichzeitig dann eben halt auch, der hält ja auch lange drauf, also wir gucken da wirklich sehr lange hin beim Schrubben und nicht nur einmal. Mhm. Und das ist eins von diesen Sachen, was wir ja schon angeteased haben, was wir schon gesagt haben, was den Film auch so lang macht.
Ja, repetitiv auf jeden Fall, genau. Und das, viele Motive kehren halt immer wieder, gerade dieses Schrubben und sie wird ja beobachtet beim Schrubben und diese Menschen, die sie beobachten, das kommt alles immer wieder, ja.
Ja. Jetzt geht der Film schon ein bisschen weiter. Es ist auf jeden Fall alles sehr unheilvoll trotzdem, weil du hast einen Zombie bei dir zu Hause und man macht sich natürlich als Zuschauer dann doch schon Gedanken, hey, das ist eine Familie mit Kind, die lassen da einen Zombie arbeiten und bloß kein Fleisch geben und da macht man sich ja schon irgendwie Gedanken und dann wird aber so ein bisschen so langsam so schon die Perspektive ein bisschen aufgebrochen. Denn wenn der Arbeitstag von Sarah fertig ist, dann darf die nach Hause gehen. Und da kam, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, da kam mir die Frage auf und dir ja auch, wie die darf nach Hause gehen. Ich denke, die arbeitet jetzt dort, die ist sozusagen Geschenk. Hat die jetzt eine Wohnung? Also das ist mir irgendwie abhanden gekommen.
Da fehlt der Anschluss und vor allem, die wird im Käfig angeliefert. Man denkt erstmal so ein bisschen, müsste die ja doch unter Beobachtung stehen, aber offensichtlich, der Film gibt das ja einfach so vor und offensichtlich ist sie so zahm, dass sie nach Hause gehen darf. Und vor allem ist das, bis dahin hatte man noch vielleicht das Gefühl, dass Zombies wirklich doof sind und tierähnlich sind. Also, weißt du, wie ich meine? Also, die macht macht halt eine gewisse Aufgabe und dann kommt sie halt zurück in den Käfig. So war eigentlich das Gefühl bis dahin. Und dann ist sie offensichtlich, ich meine, ein Tier lässt man nicht nach Hause gehen, ein Nutztier. Du sagst nicht der Kuh, tschüss, dein Arbeitstag ist fertig, jetzt geh mal nach Hause. Sondern sie wird halt menschlich an der Stelle. Ne? Also, sie rückt der Menschlichkeit wieder ein Stück näher. In der Darstellung, weil sie halt ein Zuhause hat und da auch Bilder anschaut, ne?
Genau, und der Nachhauseweg, der ist ja auch sehr spannend. Jedes Mal, wenn sie nach Hause geht, muss sie ja so erstmal an so einer Horde Kindern vorbei, die sie mit Steinen beschmeißen. Dann kommt sie an einer Horde Jugendliche vorbei, die in so einer Feuertonne stehen.
Ich dachte, das sind Obdachlose.
Ja, aber die sind ja trotzdem jugendlich.
Ja, okay, so, ja, also. Ja, gut. Ja, geht ja beides.
Ja, genau. Yes. Obdachlose Jugendliche. Die ihr dann mal einen Bleistift oder einen Stift, dann mal ein Messer und irgendwas halt immer die Schulter halt reinstechen, machen sich dann halt auch über sie lustig. Und sie läuft halt einfach immer weiter, wie als wäre halt nichts. Also, und dann ist sie zu Hause, das erste Mal sehen wir sie dann dort. Und da ist zum Beispiel die Ausleuchtung komplett anders. Also wenn dem Film das relativ egal ist, Personen direkt auszuleuchten, Personen werden immer nur indirekt ausgeleuchtet und neutral, dann wird sie dort sehr artifiziell, beziehungsweise mit Scheinwerfern wird das Ganze gemacht, da wird richtig schön viel Tiefe erzeugt, das ist ein Low-Key Lightning, also das ist eigentlich schon ganz spannend. Und da sehen wir, dass sie Bilder von sich anschaut von früher, als sie wohl noch ein Mensch war. Und wir sehen eine riesengroße Narbe auf ihrem Bauch. Lässt natürlich darauf schließen, okay, sie hat wahrscheinlich ein Kind verloren. Und sie hat Erinnerung daran. Das wird uns da hier offeriert. Und ich fand, da hat der Film sozusagen komplett die Wände geschlagen. Das heißt, also ich weiß es ganz genau, es da geht keine Gefahr von Sarah aus und uns wird relativ schnell klar, ich glaube, die Gefahr kommt von woanders her.
Ja. Na, und alleine durch den Gang da, durch diesen Spießrutenlauf bis dahin, wird sie ja schon zum Opfer gemacht an der Stelle. Also sie ist ja schon demütigend ihre Arbeit, aber da geht sie nach Hause und wird halt misshandelt auf dem Weg dahin. Sie ist auf jeden Fall nicht der böse Zombie, also aus dem typischen Zombie-Film, vor dem man Angst hat. Sondern eigentlich ist sie diejenige, die Angst haben muss.
Ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, dass mir dieser digitale Look und gerade auch die Ausleuchtung hier ganz besonders auffällt. Du hattest da auch im Vorgespräch was gesagt, so
mit der Handykamera gedreht. Also mein erster Eindruck war, also das sind zwar schön arrangierte Bilder so von und die Schauspieler, die gucken alle ganz hübsch und beeindruckend und der Bildaufbau ist sehr interessant, aber es sieht trotzdem so aus, als hätte ich das zu Hause mit der Kamera gemacht, also mit meinem Handy, mit meinem durchaus guten iPhone, also das liefert schon was, aber es sah nicht aus, als wäre das, du hattest, was war das, die Red Dingsda-Umsta, Red, wie heißt die Kamera? Ich bin ja da komplett raus, ich weiß nur, es gibt die digitalen und diese Red, das war die Herr-der-Ringe-Kamera, glaube ich, ne, oder Hobbit-Kamera, von der hatte ich mal gelesen, mehr weiß ich auch nicht.
Die haben tatsächlich mit einer Red Epic gedreht, das ist die Hobbits-Kamera. Also der Herr der Ringe ist noch mit Filmkameras gedreht worden, der Hobbit ist dann schon genau, digital. Und ja, die haben tatsächlich mit einer Red Epic hier gedreht und ganz ja, digital, Intermediate 2K. Das Ding ist, ich sehe es nicht und ich pflichte dir bei, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist auf jeden Fall wurde da teilweise ein bisschen digital nachgeschärft, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Darf ich dich fragen, woran man das sieht? Weil ich sehe das nicht, dass nachgeschärft wird. Das erschließt mir nicht.
Bei sehr, sehr detailreichen Sachen, wenn du zum Beispiel Bäume, Gräser oder irgendwas hast, wo du ganz feine Linien hast, da werden ja sozusagen die Kanten verstärkt. Und da ich ja auch viel Fotobearbeitung mache, also gerade wenn du irgendwas für Facebook, also für Social Media irgendwas hochlädst, musst du ja digital nachschärfen, weil durch die Komprimierung beim Upload sieht das immer matschig aus.
Okay.
Und damit verstärkst du sozusagen die Kanten. Die
alles klar. Ich glaube,
genau.
Ja, ich verstehe.
Und da gibt's eben.
Siehst du halt, weil du es so oft machst und ich sehe es, mir fällt halt, sticht es halt nicht so ins Auge.
Die haben jetzt hier wirklich ein bisschen nachgeschärft. Das sieht man bei einigen Totalen. Also gerade wenn es um diese zwei Arbeiter da geht, die da draußen sitzen und die Sarah immer beobachten, da sieht man das. Und man sieht auch, dass da nichts, wirklich gar nichts an Licht irgendwie gebündelt worden ist, sondern das klatscht da einfach nur rein und das Bild sieht einfach nur flach aus und zweidimensional. Und am Dynamik, also in Dynamic Range, also Licht, ne, Spektrum, kann es nicht gelegen haben, denn das wird hier eigentlich die ganze Zeit ignoriert. Also so viel ausgebrannte Himmel, ja, so viele ausgebrannte Details habe ich in dem Film noch nie gesehen. Ich habe schon zum Fred im Vorgespräch gesagt, ich habe eher das Gefühl, das ist also bewusstes stilistisches Mittel oder einfach nur gesagt, nee, wir müssen jetzt die Haut richtig belichten und sind die ganzen Highlights einfach scheißegal, lass die ausbrennen und wir verkaufen es hinterher als stilistisches Mittel. Ich bin mir da noch nicht sicher, denn ich habe keine anderen Filme von dem Regisseur gesehen. Ich habe aber ein bisschen geguckt, was der Kameramann gemacht hat. Der macht so eine Fernsehkomödien und TV-Komödien und TV-Serien, die ganz bunt und quietschig sind und so neutral ausgeleuchtet sind.
Ich hätte es nicht so detailreich ausdrücken können wie du. Die Überbelichtung habe ich teilweise natürlich auch wahrgenommen. Ist ja schwer zu übersehen bei manchen Einstellungen. Bei mir ist einfach als billiges Bild angekommen, irgendwie als komische Bildqualität. Das hast du jetzt ja so schön detailreich analysiert.
Okay, wir sehen jetzt gleich ganz viel Elend, denn ich habe in meinen Notizen drinstehen, in der Minute 33 switcht dann der Film so ein kleines bisschen, und zwar offensichtlich. Der Regisseur, der am Anfang noch ein bisschen gespielt hat mit zu diesem Suspense-Moment, du hast einen Zombie bei dir zu Hause, du hast ein kleines Kind, die Bedrohung ist jetzt sozusagen im Haus, wird hier komplett geswitcht und komplett gedreht, denn die zwei Angestellten, die ganze Zeit schon so ein bisschen heiß und scharf auf Sarah sind, vergehen sich jetzt hier nur an ihr und vergewaltigen die hier offensichtlich. Und als Spitze, als Krönung, der Vater der Familie wird Zeuge dieser Vergewaltigung und schaut dabei zu.
Und schreitet nicht ein, genau.
Und schreitet nicht ein, und wir sehen ihm beim Beobachten zu. Und das ist ein Moment, das hatten wir auch schon im Vorgespräch schon gesprochen. Ich finde, das ist sowohl schauspielerisch als auch von der Regie, finde ich das ein wirklich guten Moment, also wo ich dann auch merke, okay, der Film hat wirklich starke Momente, dass wir diese Abgründe anhand der Reaktion von dem Vater sehen können. Das heißt also, die Abgründigkeit, die der Film uns noch bieten wird und auch gerade jetzt bietet, sehen wir an den Reaktionen. Und das finde ich wirklich ganz spannend, und vor allem, dass das so das ist so nuanciert, das ist nicht so aufgesetzt, sondern am Anfang ist so eine gewisse Form von Ekel, und dann möchte ich schon Faszination rein interpretieren, aufgrund des Blickes. Also wir werden schon ein bisschen gelenkt, denn er schreitet ja nicht ein. Er könnte ja sofort aufspringen und sagen, hey, was soll denn das? Das macht er aber ja gar nicht.
Schlechte Wortwahl, aber ja, man hat so das Gefühl, dass er in dem Moment so denkt, am Schluss so, ah, so kann man das Ding also auch benutzen. Weißt du? Mhm. So,
ja. Naja, er sagt uns nicht, sondern wir
also das so,
wir Blick, werden gelenkt.
Genau, der Blick, also genau, geht in die Richtung, dass man das interpretieren könnte. Fast Richtung und Faszination, dass das möglich ist.
Genau, und spätestens hier wird halt auch einfach nur klar, was eigentlich die wirkliche Bedrohung ist, und von jetzt an wird es jetzt auch nicht besser.
Nö. Und der Film zeigt, also jetzt wissen wir halt auch, wo die moralischen Abgründe halt hingehen, und das ist halt, der Zombie ist nicht die Bedrohung, und die Frage ist jetzt einfach, fängt man dann spätestens an zu überlegen, für was soll der Zombie auch in diesem Film stehen? Also was, der Film möchte natürlich irgendwie einen Bezug zu unserer echten Welt haben, und ist es jetzt das Bild der Frau zum Beispiel, dass die Rolle der Frau, wie Frauen behandelt werden in Gesellschaften, und ich kenne mich mit Japan jetzt nicht so gut aus, aber ich habe so eine Spur von Ahnung, dass da die Frau auch so nicht so gut da stand, zumindest in der traditionellen japanischen Gesellschaft.
Gerade diese ganzen
Die Sachen mit den Geishas und so weiter.
Ja,
ne?
Ja. Das gibt es ja auch immer noch, es ist ja auch noch da.
Ich kann es nicht fundiert jetzt unterlegen, deswegen habe ich es ist definitiv in Japan da was im Argen, aber ich habe es jetzt nicht so parat, die Eckpunkte. was ich noch gelesen hatte in Kritiken eben, dass es zum Beispiel auf Rolle von Ausländern hingeht, ne, der Zombie als der Fremde, und da könnte man dann auch Richtung, da könnte man auch Richtung USA gucken. Hat Japan bestimmt auch sein Problem, aber USA, die ganzen Hispanics und so, die da illegal über die Grenze kommen und entsprechend auch mies behandelt werden.
Da habe ich eine interessante Geschichte. Meine Freundin hat eine Verwandte, die mit ihrem Ehemann in Japan leben.
Oh.
Also sie, ihr Ehemann ist Japaner und sie fühlt sich dort nicht wohl, weil sie dort nicht akzeptiert wird. Weil sie ja offensichtlich ja A, weiß ist, also nicht japanisch ist und mit der Kultur dort nicht groß geworden ist und überall ausgegrenzt wird, mehr oder weniger. Die sind alle super freundlich, aber mehr eben halt auch nicht. Also und ich hatte es auch gesagt, also wenn sie dann immer, das was mir erzählt wurde, ist, dass wenn sie halt hier ist, dass sie sich dann immer über diese Wärme und Herzlichkeit halt freut, weil sie die dort halt einfach nicht erfährt.
Furchtbar.
Also wenn man jetzt überlegt zum Beispiel, dass Südkorea irgendwann mal mit zum Großteil zu Japan gehört hat und wenn man sich dann mal mit dieser Flüchtlingsthematik mal mit auseinandersetzt, die sind da unten alle ein bisschen rigoroser. Also da ist Rassismus, hat da noch eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Stellenwert und wird gar nicht so diskutiert, wie es bei uns hier in Deutschland zum Beispiel diskutiert wird, was ich sehr gut finde. Also in anderen Ländern, in Amerika kann man es natürlich wunderbar immer sehen, ja, wenn da was passiert halt, dort wird eben halt auch am lautesten geschrien, aber dort passiert ja trotzdem was. Und in anderen Ländern wird gar nicht so laut geschrien und da gibt es auch ganz andere gesellschaftliche Strukturen. Und ich glaube, da ist sozusagen der Weg über Kunst und in dem Fall ja auch halt über so einen Film halt so eine Themen auch mit anzusprechen. Auch in Südkorea, wenn ich da an Bong Joon-ho, den Regisseur, denke, der viele gesellschaftliche Themen aufarbeitet.
War das der von Parasite?
Genau. Parasite, Memories of Murder und Mother. Der ist geschickt in den Film einarbeitet, dass selbst, auch wenn die keine Diktatur mehr sind, eine Demokratie sind, trotz alledem ja dann noch so ein paar alte Strukturen ja immer noch vorhanden sind. Und der muss ja auch mit Repression ja rechnen, wenn er jetzt hier mit dem Staat sozusagen so abrechnet. Deswegen muss er vorsichtig sein. Und gerade dieses vorsichtig verpacken sozusagen in Genre, ein bisschen hier und da überzeichnen, das macht sozusagen den Reiz aus. Und ich glaube, das wird auch hier gemacht und vor allem mit vielen Themen.
Genau, das ist das, was sich so ein bisschen aufträgt. Und ab der besagten Minute 33 fängt es da richtig an zu rattern, dass der Film in diese Richtung schlagen möchte. Und das bestätigt sich dann auch immer
jetzt,
wieder.
Jetzt muss natürlich das Drehbuch, muss ich natürlich jetzt einen Kniff machen, weil wir wissen jetzt nur, okay, die Exposition hat sich jetzt einmal komplett gedreht, also die Exposition ist klar, aber jetzt hat sich sozusagen die Sichtweise komplett verändert und jetzt muss auch irgendwas passieren und das tut's auch, denn der kleine Junge von der Familie hat einen Unfall. Der hat wohl am Teich irgendwie gespielt und ist da reingefallen und offensichtlich ertrunken. Und die Mutter weiß sich dann nicht mehr zu helfen, was sie machen soll und zieht dann Sarah mit dazu und sagt ihr, sie soll ihn retten.
Genau, und da haben wir dann das Zombie-Klischee, also wo der Film auch damit spielt, dass wenn ein Zombie jemand anders beißt, dann wird der Gebissene auch zum Zombie. Und wird als Toter eben wieder zum Untoten.
Und die Mutter nimmt das bewusst in Kauf, weil sie einfach nicht möchte, dass ihr Sohn halt stirbt. Und damit wird das große Thema, was sozusagen denn den Film dann noch mit durchziehen wird bis zum Schluss, mehr oder weniger schon offengelegt, und zwar das Thema Mutter sein.
Genau, denn das Kind, das jetzt zum Zombie wird, entwickelt eine Bindung zu seiner quasi Zombie-Mutter, zu Sarah.
Genau, da gibt es einen ganz kurzen Moment, so wie das Kind aufwacht, hält sich sofort ganz schnell an Sarah fest. Es ist ein ganz kurzer, schneller Moment. Der reicht aber schon aus, um bei uns sozusagen schon was auszulösen. Denn der Film schneidet auch schnell wieder weg und auf die Reaktion von der Mutter, die ist jetzt hier wichtig, die das gerade gesehen hat. Und das wird jetzt für den restlichen Film immer intensiver.
Dann haben wir, das läuft eben weiter, da haben wir da auch Momente, dass der Junge zu der Sarah nach Hause geht und dieser Fotos von sich machen, die auch sehr nach Kind und Mutter aussehen. Gleichzeitig wird fängt der Vater an, Sarah immer weiter zu missbrauchen.
Also er fängt erstmal an, überhaupt sie zu missbrauchen. Also,
genau, er fängt an und es baut sich immer weiter aus. Die Mutter wiederum beobachtet den Vater dabei und wird immer mehr selber zu einem zombiehaften Wesen, das nur noch wie tot auf der Couch rumliegt und man über das...
So schön gesagt im Vorgespräch, katatonisch.
Katatonisch, genau. Katatonisch da und apathisch, wie kaputt, tot in die Leere starrt und man über dieses Sounddesign dann eben vieles mitkriegt, was man sieht die Frau nur liegen und weiß dann dadurch zum Beispiel durch die schlurfenden Schritte, wo gerade Sarah ist und oder wenn sie gerade was macht oder nicht macht und hat dann diesen einen perversen, diesen widerlichen Moment, also dann relativ zum Ende vom Film, glaube ich, wo der Vater ist glücklich lächelnd da auf seinen Balkon kommt mit einem Kaffee, mit so einem richtigen pädophilen Lächeln und die Sarah da den Hofschruppen sieht und ihr sie dann zu sich reinwinkt. Und die Mutter hört erst den Vater, wie er in sein Räumchen geht, dann schlurft Sarah hinterher und daraufhin steht die Mutter auf und da wird man dann wird sie Augenzeuge davon, wie sie beiden sich miteinander beschäftigen, auch wenn man keine Vergewaltigung gezeigt wird, sondern nur angedeutet wird, dass das kommen wird. Und das ist dann auch, glaube ich, schon ziemlich am Ende, ne?
Nee, noch nicht ganz am Ende. Das ist so dieser Build-up für das Ende, dass wir jetzt sozusagen so immer parallel geschnitten haben. Der Vater macht so sein Ereignis und vergewaltigt den Zombie. Der Zombie wiederum selber hat eine Bindung mit dem Sohn. Und die Mutter wird jetzt sozusagen mit dieser Situation mehr oder weniger allein gelassen. Sie kapselt sich ab. Der Film, wie du es auch gerade auch selber schon gesagt hast, sie wird auch mehr zum Zombie, indem sie da auch auf dem Sofa da halt auch liegt. Und uns wird noch parallel noch was anderes noch mitgezeigt, weil ich sagte, der Film dreht sich eben halt um das Muttersein. Der Sohn, der klappt irgendwann mal ab. Der sitzt auf der Treppe und dann fällt er einfach nur um. Und in dem Moment kommt Sarah ganz schnell, also richtig schnell angerannt,
genau.
Schneidet der Mutter in den Arm, sodass Blut ausläuft und lässt das in den Mund von dem Sohn rinnen. Und da sehen wir sozusagen, okay, der braucht Blut, das ist wichtig, sonst kann er nicht überleben. Und jetzt geht Sarah auf die Jagd und besorgt dem kleinen Jungen, den sie jetzt sozusagen, und das wird uns auch so vermittelt, den sie als ihren Sohnersatz ansieht, besorgt Blut. Und die Jugendlichen, die obdachlosen Jugendlichen, eignen sich hier hervorragend, nachts überfallen zu werden und das Blut abzuzapfen. Und da wird dir richtig bewusst, man sagt immer so, Mutterinstinkte die Kraft, die so eine Mutter da entwickeln kann, wenn es um ihr Junges geht, wird hier wunderbar dargestellt, weil auf einmal ist er nicht langsam und schlurft, sondern sie rennt, aber so schnell und kann eben halt auch gezielt Menschen töten und das Blut halt ausnehmen, um dann eben halt den kleinen Jungen damit halt zu füttern. Das fand ich schon spannend, dass der Film sozusagen diese Instinktebene ganz besonders herausarbeitet, dass also Mutterinstinkte eben halt noch da sind und dass wir sozusagen dieses Zombie-Sein sowieso nochmal ganz anders besprechen müssten. Sagen wir, dass es Zombies sind oder sind es eigentlich noch Menschen?
Genau, das ist schon den ganzen Film überkommt ja eine sehr menschliche Komponente, die hat ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, es gibt in Rückblenden wird ihre eigene Geschichte, wie sie halt zum Zombie wird, erzählt, wo sie mit ihrem Freund da im Auto ist und wie war das, sie war da Mutter, ne, selber, oder wie war das?
Ja, der hatte
sie war
während
der Mutter und dann guckt sie, dadurch, dass sie sich auch Bilder anschaut, merkt man dann, ich meine, ein Tier guckt sich keine Bilder an, um sich zu erinnern, ne, das ist schon, da schlummert halt was. Und dann bewegt sie sich zwar die ganze Zeit zombiehaft, aber dann mit diesem, was du gesagt hast, wo sie dann so ganz schnell läuft, auf einmal, da war ich den Moment verwirrt, ist das jetzt, also da war ich dann gerade in der Person verwirrt, weil die so schnell gelaufen ist, musste erstmal überlegen, ob sie es jetzt noch ist oder ob jetzt eine andere Person dazugekommen ist, weil sie sich wirklich komplett anders bewegt hat als den Film bisher und jetzt auf einmal eben durch diese Muttersache aktiviert wird zum Bösen. wird zum Bösen, vielleicht nicht zum aktiven Zombie, zu einer Bedrohung für andere, um das Kind zu schützen.
Leitet uns auch schön ins Ende halt rein. Das ist ja sozusagen so ein Highlight over Highlight over Highlight Ende. Sehen wir sozusagen, wie der Vater sich hier letztmalig an Sarah vergeht. Die Mutter wird nochmal Zeuge. Hat vorher noch die Polaroids von ihrem Sohn mit Sarah entdeckt und greift dann halt zur Waffe. Er schießt dabei aus Versehen ihren Mann.
Ja, ein bisschen unglaubwürdig, aber ja.
Ja, unglaubwürdig auf jeden Fall. Danach schnappt sich Sarah den Sohn und will dann halt vor der Mutter halt fliehen. Und dann rennen die. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Die sind auf der Flucht und da gibt es einen Moment auf der Flucht, wo man denkt, okay, die Mutter hat jetzt sozusagen, die sind auf so einem Art Kornfeld, sind die da irgendwie. Und da könnte man fast denken, dass die Mutter Sarah mit dem Sohn eingeholt hat und jetzt sozusagen Sarah erschießen kann. Und sieht dann aber diese Bindung der beiden miteinander, wie die so ganz innig sind. Der Film switcht da übrigens in Farbe.
Ja, genau.
Und die Mutter entscheidet sich dazu, jetzt Selbstmord zu begehen. Dann liegt die Mutter tot da, der Sohn geht zu der toten Mutter und versucht sie zu beißen und kann das aber nicht, kriegt das nicht hin. Daraufhin kommt Sarah dazu und beißt dann die tote Mutter oder halbtote Mutter oder wie auch immer. Und die wird dann jetzt selber zum Zombie. Der Film wird wieder automatisch schwarz-weiß. Und jetzt bleibt der Sohn, also macht die gleiche Bewegung, die er damals bei Sarah gemacht hat, der klammert sich wieder sozusagen an der Mutter fest. Und damit ist Sarah dann wieder auf sich alleine gestellt und dann nimmt sie jetzt die Waffe und dann bringt sie sich um.
Ja.
Wie fandest du denn dieses Ende?
Verwirrend, also ja, und over the top und nicht nötig, fand ich. Das sah echt danach, es fühlte sich an, wie jetzt brauchen wir noch einen Twist, um irgendwie diesem langsamen Film noch eine interessante Note zu geben. Hätte nicht sein müssen. Auch die Mutter hätte einfach sterben können, zum Beispiel. Oder die hätten da bei einem Highlight aufhören können, bei einem beliebigen. War absolut nicht notwendig, um mir irgendwas zu. Es ergibt der Story auch überhaupt nichts. Also auch dem, was vorher gegangen ist, gibt es nichts, außer dass jetzt eine wirre Begründung ist, dass die Miss Zombie, mit die man am Anfang als Tier vorgestellt kriegt und mit der man dann immer mehr mitfiebert und sie bemitleidet, dass sie dann am Ende noch tragisch stirbt, dass man irgendwie eine Begründung dafür hat.
Ich habe da eine Theorie. Die ist mir jetzt so. Ich spreche es mal aus, vielleicht. Der Film spielt ja damit sozusagen mit diesem, wer ist eigentlich Zombie, wer ist eigentlich Mensch, dieses Gegenüberstellen und Umdrehen und Vertauschen von den gezeichneten Bildern hier. Und die Mutter, die ist ja tugendhaft, macht nichts Falsches, hält sich an Regeln und an Normen, muss aber auch ganz viel Elend ertragen, und zerbricht daran. Und am Ende möchte sie sozusagen einfach nur noch die ist ja komplett auch außer sich, ja. Die kämpft dann am Ende auch nur noch um das Kind. Am Ende ist es sozusagen auch nur noch dieses, ich möchte wenigstens mein Kind beschützen. Das Gleiche, was Sarah eben halt aber auch macht. Und der einzige Ausweg ist entweder, ist im Selbstmord. Und durch dieses Selbstlose, also dieses, okay, dann nehme ich mich jetzt aus dieser Gleichung raus, und wird sie trotzdem noch zum Zombie gemacht. Und das ist dann die Erlösung. Denn als Zombie sind dir diese Schmerzen völlig egal. Da ist sozusagen dann die Bindung zu dem Kind das Einzige, was sozusagen real ist.
Noch
und die Schmerzen, die Schmerzen, die sind halt sozusagen nicht mehr da. Die hat dann keine Schmerzen mehr. Sowohl physisch als auch psychisch. Die sind dann halt eliminiert. Das heißt, sie erfährt jetzt hier die Katharsis, also sie erfährt jetzt hier die Erlösung. Und ich glaube, ich vermute, dass das der Film versuchen wollte.
Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich kann es aber nicht so, also es ist zu wenig offensichtlich, einfach.
Es muss nicht offensichtlich sein, weil der Film, der will uns ja Sarah ja als schon als Opfer relativ schnell klar machen.
Ja.
Und Sarah wird auch das Opfer in diesem Film sein.
Ja.
Am Ende wird sie auch tot sein. Das ist sozusagen das Schicksal. Die Frage ist jetzt tatsächlich ja dann, was würde dann, wenn wir jetzt das einfach weiterdenken, was würde denn jetzt tatsächlich mit einer Zombie-Mutter mit ihrem Zombie-Kind passieren, die frei draußen rumlaufen? Das kannst du dir ja auch mal denken. Also das ist,
auch nicht erfolgsversprechend. Ist jetzt nicht die rosa Zukunft.
Ja, genau. Also der lässt einen dann doch schon mit einem unguten Gefühl auf jeden Fall zurück. Auch wenn das natürlich ein schönes Bild ist, wie dann halt der kleine Junge dann halt die Mama dann wieder umarmt. Das ist ja ein schönes Bild.
Ja, die finden wieder zusammen, aber letztendlich ist es, es bleibt hoffnungslos. Wobei die Mutter halt kein Sympathieträger war an sich. Ist dann eher ein Trost für das Kind, dass es die Mutter wieder gefunden hat.
Ja, also die war jetzt kein krasser Sympathieträger, aber wir haben viel über sie mitbekommen. Also gerade viel über ihre Blicke, ihre Reaktionen. Also der Film gibt sich auch sehr viel Mühe über die Reaktionen. Also dass irgendwo passiert was und wir sehen sozusagen anhand der Reaktion der Leute, die eine Situation beobachten, was da eigentlich vor sich geht. Also das, was Michael Mann sozusagen auf die Spitze getrieben hat, dass er wirklich sehr, sehr, sehr gut kann, komplette Filme eigentlich nur über diese Rückprojektion erzählt. Also dieses, wir sehen Reaktionen von Leuten, die beobachten und sehen dann die Reaktionen drauf. Das ist schon spannend. Sind viele coole Sachen drin. Ich komme aber am Ende trotzdem zu dem Schluss, dass der nicht so ganz rund ist und ich mir hier und da ein paar kleine Sachen noch gewünscht hätte.
Was du sagst, also unrund, bei mir ist es so, mich hat der Film nicht richtig in den Bann ziehen können. Und ich glaube, ja, es lag daran, dass irgendwas unrund war, von Anfang an, wo ich irgendwie, die Prämisse ist erstmal wahnsinnig interessant, auch die ersten Situationen, wie der Zombie da ankommt, aber der Film kriegt mich nicht richtig gepackt, dass ich mitfiebere oder, also wie gesagt, ich habe kein Problem mit dem langsamen Tempo, sondern da fehlt mir auf der erzählerischen Ebene, denke ich mal, entweder noch im Moment irgendwelche Elemente, die mich da richtig reingezogen hätten. Der verliert mich ständig zwischendurch immer wieder.
Ja, mir ging es ähnlich. Also nicht ganz, aber der Film versucht, seine eigene Sprache schon zu haben. Das muss ich dem hoch anrechnen. Also der entwickelt da wirklich seine eigene filmische Sprache, versucht seine eigenen Bilder auch mit dem Sounddesign da halt auch zu entwickeln. Das ist immer spannend und ich sehe da halt auch wirklich die Kniffe vom Regisseur, die sehe ich da halt auch drin. Die sind auch gut gemacht. Was dem Film tatsächlich wirklich auf die Füße fällt, ist, also ich unterstelle dem das jetzt halt auch einfach im Budget auf jeden Fall. Und das auch einhergehend mit Zeit. Also manchmal gibt es irgendwelche Situationen, gerade von einigen Schauspielern oder wo ich denke so, wann haben denn die das jetzt hier in einer halben Stunde gedreht? Also das ist, das fühlte sich irgendwie auch falsch an und dann gibt es Situationen, die sind halt wirklich auch echt toll und atemberaubend gefilmt und toll geframed. Das sind so viele
Qualitätsschwankungen, es könnte sein, dass das auch ein Grund ist, genau.
Also gerade Qualitätsschwankung und ganz besonders auch da, wo ich jetzt sagen muss, da steht jetzt keine Intention für mich dahinter, das jetzt zu tun. Das ist keine künstlerische Entscheidung, sondern das sieht mir eher nach einer rationalen Entscheidung aus. Okay, wir müssen das jetzt in den Kasten bringen halt. Und wir brauchen das jetzt noch. Und auch sind da so ein paar kleine so Lücken drin, wie wir schon gesagt haben. Auf einmal hat ihn zu Hause und kann nach Hause gehen abends. Und viele Sachen, die ich dann nicht so ganz verstehe. Beim Sehen habe ich gedacht, okay, ich lasse mich halt drauf ein. Und dann kriege ich am Ende aber noch so ein Ende, was dann auch relativ schnell und abrupt halt auch wirkt. Also das ist dann so, wenn der Film sich vorher viel Zeit genommen hat und sehr ruhig war und dann auf einmal tatsächlich schnell ist, dass die Geschwindigkeit anzieht. Das kann der ja machen, aber irgendwie war es halt nicht ganz rund. Dennoch fand ich den Film wirklich gut. Also das ist kein super Highlight, aber ich fand den gut.
Ich würde auch nicht sagen, dass der schlecht ist, sondern der ist sogar wahnsinnig interessant durch eben dieses Art, also dieses Thema an sich, die Prämisse, wie der das Arthausige mit Zombies vermischt durch die moralischen Abgründe, die sich auftun, ist der absolut sehenswert. Es ist jetzt kein Film für die breite Masse, man muss schon interessiert sein am Thema und auch eine Mindestmotivation mitbringen, sich auf das Erzähltempo einzulassen. Ich denke, dass allein durch das Erzähltempo viele Leute noch verliert, die vielleicht ansonsten noch Interesse dran hätten. Aber für alle, die nach dem, was wir jetzt gesagt haben, da Interesse dran haben, ist das ein sehenswerter Film. Der ist halt nicht perfekt und die Schwachstellen haben wir auch ausgewalzt.
Ja. Ein schöner kleiner ich würde nicht sagen Genrebeitrag, aber ein schöner, kleiner, künstlerisch anspruchsvoller Film, der Laune macht. Du kannst in 85 Minuten jetzt nicht so viel verkehrt machen. Den Film habe ich gesehen auf Amazon, da ist der drin. Hm. Leider nur in einer deutschen Synchro. Mich hätte mal interessiert, wie der in Japanisch kommt. Hm. Dann halt mit Untertiteln, weil die japanische Sprache schon eine schöne.
Ja, finde ich, hätte ich auch schöner gefunden, das mit Untertiteln. Und die Sprache, die ist so intensiv immer. Also auch wenn man sich versteht, aber die ist so wuchtig und kantig.
Genau. Also ich kann den Film hier tatsächlich empfehlen. Dann werden wir uns ja diesen Monat ja noch einmal hören.
Ja, hoffe ich so.
Genau, wir haben ja schon einen Film ausgesucht. Magst du dem Publikum sagen, was wir beim nächsten Mal besprechen werden?
Der Film heißt Lady Snowblood. Richtig? Ich habe die DVD schon gekauft und sie liegt irgendwo eingepackt rum. Ich glaube, in meinem Auto. Ich würde sie jetzt natürlich gerne vorlesen, was da alles draufsteht. Kann ich aber gar nicht. Mhm. Und du hast den Film rausgesucht. Ich weiß nichts darüber.
Okay. Ein Klassiker ist das, wahrscheinlich für die meisten, die uns jetzt hier zuhören werden. Lady Snowblood ist ein Klassiker von 1973.
Verrat nicht schon alles.
Genau, ist auf jeden Fall, freue ich mich aufs Gespräch. Ja. Und Fred, das Gespräch war auch schön,
hat mich gefreut. Dann komm gut ins Wochenende.
Ja, du auch und wir hören uns beim nächsten Mal und ihr da draußen habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Und stopp.